Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Freunde, hier sind Andi und Ulf in einer neuen Folge von Tisch für drei und es ist ziemlich cool, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen und viel Spaß in der nächsten Stunde.
Ja, wir sprechen heute übers Campen, übers Kochen, über Karitatives und das alles mit einer Frau, die hier im Norden, wo wir gerade sitzen, als Moderatorin, Buchautorin, Genussbotschafterin so etwas wie eine lebende Legende ist. Bettina Tietjen, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich, beziehungsweise wo sind wir hier auch gerade?
Ja, also wir sind hier beim NDR. Der NDR ist ja sehr, sehr groß und wir sind hier auf dem Gelände des NDR-Fernsehens. Und ich dachte, es wäre ganz gemütlich, wenn wir uns in unseren sogenannten VIP-Raum setzen, der Sendung Das. Da empfangen wir immer unsere Gäste vor der Sendung, dann kriegen die hier ein Käffchen oder ein Wasser und können sich hier umziehen, können sich gemütlich machen, sich so ein bisschen eingrooven und dann werden sie hier abgeholt nach einem kurzen Vorgespräch und ins Studio gebracht. Und da dachte ich, das ist doch für unser kleines Gespräch genau der richtige Rahmen.
Und wer saß jetzt alles schon auf diesem Sofa, auf diesem Warm-up-Sofa sozusagen? Weil das erste Sofa ist gelb und dann kommt das rote, ne? So ist es ja bei euch.
Ja, so ocker, ne? Würde ich sagen, ist das hier so. Ja, kommt genau. Erst kommt dieses Sofa, dieses Ledersofa, in dem man so ein bisschen versinkt. Und dann kommt das eher harte, rote Sofa, wo man gerade sitzen muss und sich konzentrieren.
Sagte Rolf Töpper wie in eins, die Strafbank sei das rote Sofa. So schrieb er es in euer Gästebuch.
Ehrlich? Die Strafbank?
Ja, die Strafbank.
Weil er es so hart fand.
Entweder das Sofa oder die Fragen, ich weiß es nicht.
Rolf Töpperwien, hoffentlich hat er das nicht nach dem Besuch bei mir gesagt. Also hier, wir haben alle schon gesessen, wirklich, also eigentlich wirklich alle von, ja, auf diesen, ich weiß jetzt nicht genau, ob auf diesen Sofas, die wurden bestimmt mal ausgetauscht, aber in diesem Raum, würde ich sagen, haben von Heiner Geißler über Verona Poth, Roberto Blanco, ich weiß nicht, Peter Maffay, alle Prominamen, die einem so einfallen, haben wir hier schon durchgeschleust.
Aber sind denn jetzt Promis immer noch so bei euch das große Thema? Oder sagt ihr eigentlich, weil ganz ehrlich, ich stelle es mir total schwer vor, wenn ich jetzt Peter Maffay hätte, dem bei der 93. Sendung neue Fragen zu stellen. Wie geht das?
Ja, genau. Deswegen haben wir so ein bisschen dieses Konzept im Laufe der Jahre geändert, damit die Zuschauer nicht auch das Gefühl haben, Mensch, den habe ich aber jetzt schon 1 Million Mal gesehen in der Sendung, haben wir so einen Wechsel zwischen prominenten Gästen und sogenannten Kompetenzgästen. Und das kommt wahnsinnig gut an. Wir laden also Leute ein, die sich in irgendwelchen Bereichen besonders gut auskennen und bauen so die Sendung auch um diese Leute herum. Also das kann Wissenschaftler aller Art sein, Archäologen, Historiker, es kann aber auch eine Sommelier sein, es kann ein Koch sein, es kann ein Virologe sein. Also wir haben wirklich eine wahnsinnige Bandbreite an Themen und das ist für die Leute, für die Zuschauer haben wir immer das Gefühl, ein großer Gewinn. Also genauso wie für uns Moderatoren und Moderatorinnen. Wir lernen ja in jeder Sendung was dazu und genauso geht es den Zuschauern. Aber dazwischen mal wieder ein Peter Maffay und eine Verona Poth ist ja schön. Also man will ja den Wechsel. Und das Konzept geht auf und ich mache die Sendung deswegen seit 30 Jahren wahnsinnig gern.
Kann ich absolut nachvollziehen. Aber bevor jetzt irgendjemand auf die falsche Idee kommt, dass wir irgendwie verwandt wären, ja, weil Bettina Tietjen, Ulf Tietke,
ach so.
Wir sind weder verwandt noch verschwägert, ja. Außerdem schreibt sich ja dein Tietjen ganz komisch, muss ich sagen. Ja? Also,
wieso?
Tietjen, das ist Tietke, muss das schon mit dem G.
Nee. Es ist ja auch nur angeheiratet, der Name, ne? Ich bin ja gar keine Norddeutsche. Ist aber ein typisch norddeutscher Name, Tietjen.
Ja.
Und ich habe recherchiert mal irgendwann, oder eine Namensforscherin hat das für mich rausgefunden, dass das von Deutsch kommt. Das ist eine Verniedlichung praktisch des Namens Deutscher.
Deutscher.
Okay. Ja, Tietjen. Tietje, ja, irgendwie sowas.
Okay.
Bei Tietke wahrscheinlich genauso.
Ja, ich habe andere letzten Endes Theorien. Ja, also es gibt einmal. Gibt es eine Theorie, dass es vom Tietgewon kommt?
Was
das? Das sei ein Haustierhalter im Altgermanischen. Ich glaube aber, dass die Altgermanen Haustiere eigentlich nur zu kulinarischen Zwecken gehalten haben. Also halte ich das für sehr, sehr ausgeschlossen. Ja. Erst recht, wenn ich meine verfressene Familie angucke. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es Kampfgefährte ist. Vom altsächsischen Dietgar.
Das kann ich mir vorstellen bei dir.
Das glaube ich.
Ja.
Und der dritte Ding ist, dass es von Tietzsch kommt. Und Tietzsch bedeutet so viel wie Friede oder Freundschaft. Das heißt, die Tietzsche ist die Friedliche.
Ja, passt auf mich alles. Das mit dem Essen, das mit dem Kämpfen, das mit dem Frieden, alles. Aber Deutsch auch. Ich nehme alles. Ist ja sowieso nicht mein angeborener Name. Ich bin eigentlich ein Schneewind.
Schneewind, ne?
Schneewind kommt von Schneide den Wind. Das habe ich mal recherchiert für mein Studium damals sogar. Schneide den Wind, und das waren Leute, die nicht sesshaft waren. Die also entweder mit an der Küste kam der Name als erstes vor, entweder mit Booten oder mit Pferden oder wie auch immer, über Landske oder über zur See gefahren sind und okay, immer ihren Wohnort gewechselt haben. Und das passt wozu sehr gut?
Wollte ich gerade sagen, das passt ja wohl sehr gut zum
Thema. Zu meiner Campingleidenschaft, genau.
Da sprechen wir gleich noch drüber.
Das heißt, du könntest letzten Endes irgendwann mal mit, ich weiß gar nicht, wie heißen diese großen Campinghersteller, da gibt es ja, Schmidt und sowas alles, ja, oder Bürsten und so, die könnten irgendwann mal so ein Schneewind-Sondermodell rausbringen, ja. Doppelmotor vorne drin, Elektroantrieb, 400 PS oder was weiß ich was, Schneewind.
Warum nicht?
GT. By the way, woher kommt eigentlich Möcker? Also warum heißt man Möcker? Hat das was mit Möckern, also Meckern zu tun?
Also warum man Möcker heißt, das weiß ich nicht, habe ich mir auch nicht ausgesucht, aber... tatsächlich habe ich da in einer Recherche vor unserem Podcast jetzt auch mal gegoogelt. Das hat irgendwas mit, also viel gibt's dazu einfach nicht. Aber Möck, M-Ö-K geschrieben, bedeutet sowas wie müßig. Also so eine gewisse Art
auch,
von,
ja,
passt auch, ne?
Ja, so Müßiggang.
Eine gewisse Art von Lebenseinstellung, Lebensstil, keine Ahnung.
Morgens um 11 ins Büro, erstmal Frühstückspause, Möcker halt.
Richtig, genau, direkt aus dem Urlaub kommt und so. Ja. Erstmal, ja.
Rat mal, wo er war bis letzte Woche. Ja, natürlich war er im Urlaub, wie immer. Also das, ja, Nomen ist Omen, mein Lieber.
So, Ulf, bevor wir jetzt da zu sehr in die Tiefe gehen, lass uns doch schnell die Werbung fahren und dann legen wir richtig los.
Kennst du schon das Garden Gummi Marine Style Filet? Für mich ja die perfekte pflanzliche Alternative für Fischliebhaber. Dieses innovative Produkt basiert auf hochwertigen pflanzlichen Zutaten und bietet gleichzeitig den vollmundigen Geschmack und die Textur von echtem Fisch. 100% vegan, glutenfrei und enthält keine tierischen Bestandteile. Das macht es zu einer hervorragenden Wahl für alle, die bewusst genießen möchten. Das Marine Style Filet ist reich an pflanzlichen Proteinen. Es liefert wertvolle Nährstoffe, die zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen. Ob in einem leckeren Sandwich, als Hauptgericht mit frischem Gemüse oder in einer kreativen Bowl, die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos. Verwöhn doch mal dich selbst und deine Gäste mit diesem köstlichen Filet, das sich leicht zubereiten lässt und jedem Gericht wirklich einen besonderen Geschmack verleiht. Lass dich von der Vielfalt und der Qualität von Garden Gourmet inspirieren. Für weitere Infos und Rezepte besuch doch mal www.nestleprofessional.de und entdecke dort die Welt des pflanzlichen Soulfoods.
Bettina, eins darf ja bei uns jeder beantworten, und zwar ganz am Start. Denn im Grunde ist diese Frage so das Billet für unseren genussverliebten Podcast. Was ist für dich Genuss?
Oh, das ist vielfältig. Also Genuss hat für mich natürlich auch mit Essen und Trinken zu tun, weil ich ein Mensch bin, ich esse und koche wahnsinnig gerne. Und feier auch gern, dazu gehört das ja irgendwie dazu. Aber das Leben genießen, ne, das kann man ja auf vielfältige Art und Weise. Also ich bin sehr offen für Schönes. Und also für schöne Erlebnisse, für Begegnungen mit tollen Menschen, aber auch offen Dinge mir anzusehen, zu besichtigen. Also alles, was schön ist auf der Welt, so zu genießen. Also das ist eigentlich für mich ein schöner Lebensstil. Also Genuss ist eigentlich als Überschrift, kann man als Überschrift über das ganze Leben setzen.
Ich hätte jetzt so ein bisschen gedacht, es geht auch schon in die Richtung Campen. Wer dir nämlich so bei Instagram folgt, der sieht, eine deiner großen Leidenschaften ist tatsächlich das Camping. Wie hat das damals mal angefangen? Wo warst du schon? Was macht für dich Camping so reizvoll?
Also angefangen hat es ganz ursprünglich mal direkt nach der Schulzeit. Da bin ich nämlich mit 18, mit 5 Freunden, also wir waren 3 Mädels, 3 Jungs, sind wir mit einem selbst ausgebauten VW-Bus nach Frankreich gefahren. Das war in mehrfacher Hinsicht ein ganz besonderes Erlebnis, weil wir es erstens nicht durften. Unsere Eltern wollten das nicht. Das war 78, die hatten Angst. Da Camping machte man da noch nicht so und dann einfach so ins Blaue fahren. Also da mussten wir richtig für kämpfen und dann durften wir und sind dann an den Atlantik gefahren und das war ein ganz tolles Erlebnis. Also da habe ich gleich gedacht, das ist so ein Gefühl von Freiheit. Man fährt einfach los und hält mal hier und mal da und sieht tolle Dinge und kann einfach machen, was man will. Das war so eine Initialzündung für mich. Danach habe ich aber dann ganz lange kein Camping Camping gemacht, weil ich ja den VW-Bus auch nicht hatte und Zelte hatte ich auch nicht und sowieso viel zu tun und im Ausland gewesen, studiert und so. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, viele Jahre später. Wann war denn das eigentlich? Moment, das war ja 90, 91 so. Da habe ich meinen Mann kennengelernt und der war eingefleischter Camper, der ist ja Norddeutscher, also Hamburger, hatte einen selbst ausgebauten VW-Bus und ist immer surfen gefahren mit seinen Freunden. Die sind dann immer an die Nordsee oder an die Ostsee von Hamburg aus. Und ja, da bin ich mit ihm mitgefahren und dann habe ich gleich gewusst, das ist es, das finde ich toll. Und seitdem campe ich, also seit über 30 Jahren.
Ich finde es ja witzig, dass so Camper immer erzählen, dass also dieses Gefühl von Freiheit und sowas alles, ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, zu sechst in einem VW-Bus A nach Frankreich fahren, damals ohne Klimaanlage, das hat für mich eher was vom Gefühl von Sardinenbüchse. erst recht, wenn ich dann in der Kiste auch noch zu sechs schlafen muss. Oder habt ihr dann Zelte gehabt? Nee,
wir
oder
hatten Zelte. Also zwei haben im Auto geschlafen und jeweils zwei dann in den Zelten. So schlimm war es noch nicht. Aber zu sechs in so einem VW-Bus, das ging gut. Und apropos Klimaanlage, du glaubst doch nicht, dass ich in meinem jetzigen Auto, das ist ja 26 Jahre alt, eine Klimaanlage habe. Nein, wir fahren ohne Klimaanlage. Aber das hat ja mit Freiheit nichts zu tun. Das ist ja meine eigene Entscheidung, ja, dass ich in diesem Auto fahre und in keinem anderen.
Ja.
Das mit der Freiheit ist einfach, dass man nichts planen muss. Wir planen ja nie. Also wir fahren einfach drauf los und gucken nach Wetter oder manchmal entscheiden wir zwei Tage vorher, ach nee, wir fahren doch nicht nach Frankreich, wir fahren nach Italien oder nach Spanien und man plant auch nicht, wie lange man wo bleibt. Das heißt, entscheidet jeden Tag neu eigentlich.
Ist es nicht so, dass du trotzdem planen musst, also wo du hinstehst, ob du einen Stellplatz bekommst und so? Das ist doch genau, also zumindest in Deutschland, so stelle ich mir zumindest vor, auch ganz viel Bürokratie dabei. Du kannst nicht einfach irgendwo anhalten und sagen, so, jetzt stehe ich hier, jetzt mache ich meinen eigenen kleinen Campingplatz auf.
Nee, wir gehen ja meist auf Campingplätze. Also wir stellen uns auch mal eine Nacht irgendwo hin, wo kein Campingplatz ist. Aber ich mag es eigentlich lieber, auf Campingplätzen zu stehen, mein Mann auch. Das müssen keine riesengroßen, super luxuriösen Plätze sein. Es können ganz kleine Plätze sein. Da gibt es ja auch so viele Apps mittlerweile und also Reiseführer, Campingführer, wo man vorher gucken kann, wo ist es schön, was könnte uns gefallen. Da gibt es ganz viele Kriterien. Und reservieren tun wir eigentlich nie. Also wir fahren einfach immer, man kriegt immer einen Platz.
Ist das aktuell nicht, auch gerade jetzt so in der Sommersaison, wenn Ferienzeiten sind, ist es nicht schwierig, dann auch in Italien, Frankreich den richtigen Platz zu finden, wo man auch noch einen Platz bekommt?
Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir versuchen natürlich nicht zur absoluten Hauptreisezeit loszufahren. Manchmal geht das aber gar nicht anders, weil meine Sendetermine so liegen. Also jetzt waren wir zum Beispiel im Juni unterwegs, also von Anfang Juni bis Anfang Juli in Slowenien, Kroatien und Montenegro. Und da haben wir immer einen Platz bekommen, aber wir waren überrascht, wie voll das für Vorsaison schon war. Es ist ja nun Vorsaison eigentlich. Also das wird immer mehr. Das ist einfach ein absoluter Trend. Und dann kriegt man eben nicht den Platz in der ersten Reihe, den man gerne hätte, sondern vielleicht einen suboptimalen Platz. Aber eigentlich, also man kriegt immer was. Man muss ein bisschen suchen. Wenn der Platz jetzt ganz voll ist und man denkt, ach nö, das ist jetzt nicht so das, was wir uns vorgestellt haben, dann fahren wir halt weiter und suchen so lange, bis wir einen gefunden haben, der uns gefällt.
Ich glaube auch, dass es mit dem Bulli vielleicht noch ganz einfach ist. Also ich habe irgendwann mal in der Bild gelesen, dass der Stefan Mross so einen Riesencamper hat, irgendwie für 1,5 Millionen. Das sieht aus wie so ein Tourbus von den Stones letzten Endes, ja. Ich glaube, so ein Ding dann auf dem Campingplatz rauf zu schippern, ist nochmal eine andere Hausnummer, als mit dem Bulli irgendwo ein Eck zu finden.
Ja, oder? Natürlich. Also wir haben auch keinen Bulli mehr. Wir haben einen Fiat Ducato. Das ist dann unser zweites selbst ausgebautes Auto. Der ist aber auch nicht sehr groß, der Ducato. Also
hast du den selbst ausgebaut?
Mein Mann. Ich Ach so. Nicht. Ich bin handwerklich total unbegabt. Nee, mein Mann, der ist Flugzeugbauingenieur und der kann sowas. Der hat den selbst ausgebaut. Aber
praktisch.
Ja, aber das ist auch ein überschaubar großes Auto. Also wir finden natürlich viel leichter einen Platz als diese Riesengeschosse. Davon gibt es ja übrigens immer mehr. Das finde ich ja schlimm, diesen Trend. Also das gefällt mir gar nicht. Wenn man dann auf so einem idyllischen Platz steht und links und rechts stehen so Hochhäuser. Also dass sie einem die Sonne nehmen. Das finde ich nicht so schön. Aber die sind eben meistens auf Plätzen, die dann auch speziell darauf ausgerichtet sind. Also Wohnmobilstellplätze mit riesengroßen Parzellen.
12 Meter lang, 6 breit, 6 hoch, ja, genau. 3 Decks. Sieht aus wie eine Yacht an Land, ne?
Ja, und hinten haben die dann noch einen Hänger mit einem Mini Cooper drauf oder ein Schiff hinten dran.
Ja.
Da gibt es die tollsten Sachen. Also, da haben die solche Rampen. Dann guckt man da rein, es steht eine Tiefkühltruhe, eine Waschmaschine, ein Trockner. Also das ist irre, was es da alles gibt.
Fahren die Leute auch schon einen Pool durch die Gegend oder das noch nicht?
Habe ich noch nicht gesehen, aber es kommt bestimmt
auch noch. Wahrscheinlich, ne? Eieiei. Eieiei.
Bettina, hast du mit deinem Mann zusammen, habt ihr noch ein Traumziel, einen Sehnsuchtsort, den ihr unbedingt mit eurem Camper noch erreichen
wollt? Ja, viele. Also wir wollen auf jeden Fall nach Neuseeland. Wir waren ja schon in Also das natürlich nicht mit unserem Camper, ne? Da muss man sich schon anmieten. Wir waren schon in Australien, das war sehr schön. Wir waren in Kanada. Neuseeland wäre unser nächstes Ziel, wo wir gerne mal campen möchten. Da mietet man sich da eben ein. Wir mieten dann meist so ein Auto in der Größe von unserem. Kann man ja überall. Und mit unserem eigenen wäre unser nächstes Ziel die Iberische Halbinsel. Wir wollen einfach mal ganz rum. Die Zeit hatten wir bisher noch nie. Einfach mal ganz rum um die Iberische Halbinsel, Portugal, Südspanien, auch Andalusien, alles mal in Ruhe angucken. Das würden wir gerne mal machen. Und ach, da gibt es ja noch unendlich viele. Die Nordländer kennen wir noch gar nicht. Wir waren noch nie in Norwegen campen, weil es uns immer zu kalt ist.
Super schön.
Habe ich von ganz vielen schon gehört. Ist uns immer zu kalt, aber das ändert sich ja gerade. Ich meine, in 10 Jahren können wir da auch richtig schön Sommerurlaub machen. In der Badehose
im November durch Norwegen.
Ja.
Aber wenn ich das so höre, ihr seid wahrscheinlich wirklich begeistert vom Campen. Kommt ein normaler Standardurlaub für euch im Hotel irgendwo auch in Frage?
Im Hotel eher nicht. Also ins Hotel fahren wir eigentlich nur, wenn wir Städtereisen machen. Also so für kurze Aufenthalte. Oder wenn ich jetzt mal beruflich unterwegs bin, gehe ich natürlich ins Hotel, ne? Aber sonst, wir machen Skiurlaub, das machen wir aber auch nicht im Hotel, sondern in der Ferienwohnung. Oder wir verreisen zwischendurch dann mal für kürzere Zeit, gerade im Winterhalbjahr, da ist unser Auto ja gar nicht angemeldet. Wir sind ja reine Sommercamper. Da machen wir natürlich, dann nehmen wir uns mal ein Ferienhaus oder eine Wohnung. Aber eben das doch lieber als Hotel. Weil so richtig Urlaub im Hotel, das ist mir zu also reguliert alles. Ja, da muss man zu einer bestimmten Zeit frühstücken. Man muss immer ordentlich aussehen, wenn man zum Essen geht. Man muss sich an irgendwelche Zeiten halten und so. Das mag ich im Urlaub nicht so gern.
Kommen wir nochmal zurück zum Campen. Ich selber war noch nie campen und ich möchte es irgendwann auf jeden Fall ausprobieren. Wer jetzt noch nie campen war, so wie wahrscheinlich auch noch einige andere Hörer, worauf sollte man sich einstellen? Wie geht man das erste Mal so richtig an?
Also man sollte sich nicht überausrüsten. Das machen ganz viele Neucamper, das finde ich immer sehr lustig zu beobachten. Die kaufen sich alles, ja. Sie kaufen sich nicht nur ein Auto oder ein Zelt, sondern eben auch das gesamte Equipment, vom Mülleimer über einen Teppich bis hin zu faltbaren Kochtöpfen. Es gibt irre, was es alles gibt. Das haben wir alles nicht, aber das sehe ich immer auf Campingplätzen, was Leute alles haben. Und dann fahren die ein Wochenende los und merken, das ist überhaupt nicht unser Ding. Also das würde ich nie machen. Ich würde immer Leuten empfehlen, erstmal so einen VW-Bus mieten oder von mir ist auch ein Zelt. Also ich bin jetzt nicht so ein Zelttyp. Zelt ist mir, wenn es regnet oder dann diese Matratzen, die sind dann hart und man hört alles. Also ich weiß, Zelt ist nicht so meine Welt, aber kann man ja auch machen. Aber ich würde mir einen VW-Bus mieten, ein Wochenende irgendwo hinfahren, nicht zu weit weg. Ne, und dann einfach mal gucken, ist das eigentlich mein Ding, dass die Leute rechts und links von mir das mitbekommen und ich von denen, so ein Sanitärgebäude, ist das, finde ich das eklig oder ist es okay für mich, meine Dusche zu benutzen, wo auch schon jemand anders geduscht hat, und überhaupt dieses mit wildfremden Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, unterschiedlichen sozialen, wie soll ich sagen, sozialem Umfeld, sich auf engem Raum zu befinden, das ist ja das Wesen des Campens. Das ist ja so ein Biotop. Das ist ja eigentlich ein Querschnitt durch die Gesellschaft, so ein Campingplatz. Ja, ob man das mag oder ob man lieber unter seinesgleichen ist, in seiner Bubble bleibt oder mit anderen Leuten gar nichts zu tun haben möchte, das muss man für sich rausfinden.
Ist das auch das, was deine Begeisterung, deine Liebe fürs Campen ausmacht? Weil man, die spürt man natürlich. Ja, also mit jedem Satz, den du sagst, merkt man, wie sehr du das magst. Und ich denke immer dabei, Mensch, es gibt so wunderschöne Ferienwohnungen, es gibt so schöne Hotels, es gibt so tolle auch Angebote letztens in dem ganzen Bereich, die ich auch klasse finde. Und mich hat man in einem Hotel noch nie komisch angemacht, wenn ich irgendwie ungeduscht oder sonst was da runtergeschlappt bin zum Frühstück. Das war den meisten egal oder ich habe es nicht gemerkt.
Aber bist ja auch vielleicht nicht, also wenn ich das Norddeutschland, mich kennt ja jeder. Also
da ja, reden, das, ne? Ja, aber auf dem Campingplatz kennt dich auch jeder. So,
nee,
ja?
Ich fahre ja im Süden. Ich campe ja im Urlaub, ja, ich fahre fast immer ganz weit südlich, das lässt ganz schnell nach. Also schon in Bayern werde ich nicht mehr so oft erkannt.
Das glaube ich, das liegt am NDR natürlich, ja, aber du hast ja auch, keine Ahnung, Camper aus Pinneberg auf dem Campingplatz irgendwo am Gardasee, die erkennen dich dann auch und sagen auch, oh guck mal, jetzt könnten wir ja hier von der Bettina Tietchen im Bikini mal schön ein Foto machen, an die Bildseite schicken, mal schauen, was die sagen, ob sie den Schnappschuss haben wollen.
Ja, das können sie im Hotel auch am Pool. Das stimmt. Sie überall. Ja. Machen sie aber nicht.
Na, Gott sei
weil
Dank.
Das einfach ein Anblick ist, den keiner fotografieren möchte. ich hatte mal so ein Erlebnis übrigens. Da bin ich, das war irgendwo auf dem Campingplatz in Tirol. Natürlich sind da immer mal Norddeutsche unterwegs. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber da kam ich aus der Dusche, hatte nasse Haare, ungeschminkt, morgens früh hatte total zerknittertes Kleid an. Ich sah wirklich unmöglich aus. Also ich gucke mich ja beim Camp nicht in den Spiegel. Ist mir ja ganz egal, wie ich aussehe. Und dann waren da Leute, die sagten, ah, Frau Tietjen, können wir mal, wir kommen aus Nordhorn für unsere Oma ein Foto machen und so, bevor wir abreisen. Ich habe gesagt, ja klar, gar kein Problem. Haben wir ein Foto gemacht, sind die abgefahren. Und 3 Wochen später kriegte ich einen Sender so einen Umschlag geschickt mit 3 Hochglanzfotos, so groß vergrößert, wo... Also da waren diese beiden Nordhorner drauf und die Frau in der Mitte kannte ich nicht. Die habe ich nicht erkannt, das war ich. So schrecklich sah ich aus. So viel zum Thema Fotos. Aber solange die da bleiben, in deren Privatbesitz und nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gelangen, ist mir das ja egal.
Ja, aber es gibt da sofort die Öffentlichkeit. Also normalerweise geht das Foto instant auf Instagram oder auf Facebook oder sonst was.
Ist mir noch nie passiert. Also ich habe noch nie ein wirklich ganz, ganz schlimmes Foto von mir öffentlich gesehen. Vielleicht gibt's die, aber wenn ich die nicht sehen muss, ist es mir auch egal.
Ja, aber es liegt halt daran, dass du einfach immer noch sehr gut aussiehst.
Ach, dankeschön.
Das bitteschön. Ja. Das musste jetzt an der Stelle mal sein. Also das ist ja auch ganz klar. Ich meine, weißt du, wir sind die Radiogesichter. Ja, wir müssen hier maximal einen Fotoapparat aushalten. Ja, und du stehst im Grunde ständig live vor der Kamera.
Ja, aber beim Campen sehe ich ja wirklich anders aus. Ich schmink mich nicht. Ich habe da, das ist schon, da bin ich auch so ein bisschen inkognito.
Machst du das auch bewusst?
Ja, also weil ich keine Lust dazu habe. Ne? Ich werde ja andauernd geschminkt und frisiert und so. Und dann habe ich privat keine Lust dazu, mich so aufzudonnern. Und deswegen erkennen mich viele auch dann gar nicht. Viele sagen aber, sie erkennen mich an der Stimme, lustigerweise. Mhm. Weil ich ja eine relativ markante Stimme habe.
Ja,
und
sagen,
ist ja auch, wir haben sie an der Stimme erkannt, wenn ich irgendwo im Waschhaus stehe, mich mit meinem Mann unterhalte oder so.
Geht's bei dem Camping für dich auch darum, dass es irgendwie nachhaltiger ist? Das ist, weiß nicht, günstiger wahrscheinlich auch nicht, wenn man das Auto mit einrechnet und alles, ja. Aber dass es nachhaltiger und eben flexibler ist wahrscheinlich. Das ist das Ding, ne, oder?
Ja, ich meine, gut, unser Auto ist alt, aber da wir es seit 26 Jahren haben, ist es ja auch auf gewisse Art und Weise nachhaltig. Ja. Wir kaufen uns ja nicht andauernd Neues. Es ist, man ist eben, also was ich sehr, sehr mag, man ist eben viel draußen, ne? Man ist eigentlich immer draußen. Und das macht man erfahrungsgemäß nicht, wenn man in der Ferienwohnung oder im Hotel ist. Weil man dann doch, oft wird ein bisschen frisch, ne,
zu sehr
ein bisschen
drin,
Wind
ist, ja,
und dann geht man doch rein. Ja. Und beim Campen musst du immer draußen sein, ja, von morgens bis abends.
Genau,
und das ist schon schön.
Bei den Mücken und so, im Duft des Chemieklos von Nachbarn. Wenn man
nein,
Hansi und Helga sich wieder mal irgendwie in die Wolle bekommen vom Platz nebendran.
Das sind totale Klischees.
Ja, klar.
Das sind wirklich Klischees, die kann ich nicht bestätigen.
Okay.
Kann ich nicht bestätigen. Also, dass sich Leute mal in die Wolle bekommen, kommt vielleicht mal vor, aber wirklich ganz selten.
Gibt es ja in Hotels und auch, also irgendwo.
Eben, das gibt es überall und das gibt es auch in der Nachbarwohnung. Und also ich stelle mich nie in die Nähe des Sanitärgebäudes, weil da kann es wirklich vorkommen, dass da mal so ein Geruch rüberweht oder dass man andauernd die Klospülung hört. Das mag ich nicht so. Also das kann man ja vermeiden.
Das ist dann der Tipp für dich, Andi. Wenn du das erste Mal los wirst, ja. Meid das Klo.
Meid das Klo.
Da gibt es so Tipps. Ja. Mein Mann zum Beispiel achtet beim Stellplatz immer darauf, wir gucken ein bisschen auf die Kennzeichen. Also wenn ich jetzt irgendwo bin, dass ich nicht nur von Norddeutschen umzingelt bin. Also da kann natürlich gerne mal ein Pinneberger dazwischen sein, aber es gibt also so Ecken, wo du so, oh, die sind ja alle aus Norddeutschland. Nee, dann gehen wir mal wieder woanders hin. Und dann sollte nicht zu viel Kinderspielzeug rumliegen, weil dann ganz frühmorgens sehr laut. Ne? Und eben so Sachen wie Toilette, Tiere, ne? Es gibt natürlich auch sehr viele Camper mit Tieren, die dann, wenn dann so ein Hund ununterbrochen bellt, also das nichts gegen Hunde, aber auf solche Sachen.
Aber nicht zu viele Hunde, genau.
Genau, nicht zu viele.
Und ansonsten Kennzeichen, eher die Bayern suchen, eher die Badener, eher die Rheinländer, wo
oder ganz aus dem Ausland, ganz Italiener,
Ausland.
Franzosen, Slowenen, keine Ahnung.
Die haben zumindest gescheiten Wein dabei.
Rolf, du bist noch ein bisschen skeptisch, ne? So was das ganze Thema Camping angeht. Aber was du da irgendwie übersiehst, glaube ich, ist, Camping ist, glaube ich, ein Riesentrend und Hunderttausende schauen dir zu, wenn du für Tietjen campt, mit Jürgen von der Lippe zum Beispiel, Gildo Horn, Margot Käßmann durch die Heide fährst oder den Harz erkundest. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass du deine Gäste zum Camping groß überreden musst, oder?
Es gibt welche, die sofort absagen. Wir fragen natürlich viele an. Es gibt welche, die sagen sofort, nein, ist nichts für mich, auf gar keinen Fall.
Oh, wer? Das ist wie.
Das sage ich nicht.
Oh Gott, wir sind doch quasi unter uns.
Saßen die auch schon auf dem Sofa?
Nein, es gibt, natürlich gibt es welche, die sagen, nein, das ist nicht meine Welt, also das möchte ich nicht, das campen. Aber gerade weil du Margot Käßmann erwähnt hast, das war ganz lustig, die musste ich erst überreden, habe ich ein paar Mal gesagt, Mensch, Gucken Sie sich mal ein paar Sendungen an, das ist wirklich nicht so schlimm. Mittlerweile sind wir ja beim Du, aber beim Campen tut's man sicher. Aber dann hat sie gesagt, ja, ich gucke mir ein paar Sendungen an, ich weiß nicht so richtig. Und dann hat sie zugesagt. Und dann kam sie an und als wir dann losgefahren sind, meinte sie, ja und jetzt, also, liegen wir dann zusammen im Zelt und müssen die ganze Nacht lang die Mücken totschlagen oder was? Sie war sehr skeptisch. Aber dann hat sie in so einem Tiny House, wir haben sie dann auf so einem schönen Campingplatz in einem Tiny House untergebracht. Sie war total begeistert. Also das ist dann, die Leute müssen es einfach mal kennenlernen. Und Jürgen von der Lippe zum Beispiel hasst Camping. Der hat es dann für mich, hat er gesagt, ich probiere das mal aus. Der hat am nächsten Morgen, nachdem er im Wohnwagen, der war auch relativ groß, der Wohnwagen, fand ich, hat er sich wirklich eine Stunde lang über die Toilette aufgeregt, weil er konnte mit der Toilettensituation, kam er nicht klar. Also der hat mir, ich habe gesagt, Jürgen, ich habe es jetzt verstanden, dass diese Toilette relativ klein war und du die Tür offen stehen lassen musstest und so, ich habe es verstanden. Und dann also ist er nochmal mit mir gefahren bei der nächsten, weil wir haben ja einen Roadtrip gemacht, letztes Jahr zum ersten Mal, da war Jürgen auch dabei, da habe ich ihn angerufen und habe gefragt, Jürgen, würdest du nochmal mit mir kämpfen? Und er hat gesagt, mit dir mache ich alles, Bettina. Aber die Voraussetzung ist, ich schlafe im Hotel, nicht auf dem Campingplatz. Da haben wir gesagt, okay, wenn er mitkommt, dann haben wir ihn aber einmal überreden können, in so einem Mobile Home auf dem Platz zu schlafen. Das fand er dann auch ganz gut. Aber mit ihm hatte ich so eine Situation, da saßen wir auf Fehmarn, also als wir das erste Mal gecampt haben, auf Fehmarn, so Sonne ging unter über der Ostsee, wir hatten einen Grill da stehen, guten Rotwein, schönes Steak auf dem Grill. Und ich sage, Jürgen, kannst du dir so einen schönen Moment vor einem Fünf-Sterne-Hotel vorstellen? Da sagte er, völlig mühelos. Das fand ich sehr lustig.
Zuletzt, glaube ich, warst du zwischen Bodensee und Gardasee unterwegs, oder?
Genau. Haben wir gerade.
Mit Kossu, der übrigens 10 Kilometer von dem Ort weg wohnt, wo ich herkomme.
Ja.
Also aus Haslach im Schwarzwald. Lola Weipert war, glaube ich, dabei. Ingolf Lück, Oliver Mommsen. Wer von denen hat dich Auto am meisten überrascht?
Mich am meisten überrascht. Ich glaube, die Lola. Weil Lola Weipert kannte ich vorher gar nicht. Die hat ja wahnsinnig viele Follower. Ist ja sehr erfolgreiche Influencerin und so Moderatorin. Und da hatte ich mir so einen Account angeguckt und habe gedacht.
So ein Püppchen, hast du gedacht,
ja,
ne?
Ja, so ein Püppchen, ja. Und so bildhübsch und dann immer mit ihren Bikinis und ihren Partys und was sie so alles macht, ne, Werbung für Schminke und so. Also man hat da so ein bisschen so einen Eindruck, totales Vorurteil natürlich. Ja. Und die Lola, ich habe mich schockverliebt in die. Die ist so ein bodenständiges, also ganz tolle junge Frau. Die macht alles mit, die ist ganz offen, fröhlich, total unkompliziert und mit der kannst du wirklich Pferde stehlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der ist es auch ganz schwer gefallen, wieder abzureisen. Die hat sich ja die Woche geteilt mit der Lucy von den No Angels, weil sie nur 3 Tage konnte und die andere konnte auch nur 3 Tage. Also ich fand es richtig schade, fand es alle ganz schade, als die Lola abgereist ist. Also deswegen, das war ein richtig schönes Erlebnis, die Lola kennenzulernen.
Erinnere ich mich richtig oder hast du mit Lola sogar schon in der Talkshow moderiert?
Das war am Tag davor. Praktisch, nicht moderiert. Nee, moderiert habe ich zusammen mit.
Oder war sie Gast?
Laura Larsson.
Verwechselt.
Mit
ihr
ist aber auch schon mit mir campen gewesen, im Jahr davor. Ja, okay. Aber Lola war zu Gast in der NDR Talkshow und am nächsten Tag sind wir dann gleich los zu diesem Roadtrip. Also, man ist, also eigentlich. Finde ich, die Leute, die man nur aus Sendungen kennt, so als Gäste, die überraschen einen immer, wenn man mit ihnen campt, weil die ganz andere Seiten zeigen. Das ist ja dann gerade in so einer Gruppe, da merkst du ja, wie verhält sich jemand, wenn er eine ganze Woche mit Leuten zusammen ist, auf engstem Raum, auch in relativ privaten Situationen, die er vorher gar nicht kannte. Also es ist sehr spannend zu beobachten, aber wenn sich alle darauf einlassen, und das tun sie natürlich, dann können da sehr, sehr schöne Momente mal entstehen. Und am Ende, das war jetzt das zweite Mal, dass ich das gemacht habe, am Ende sind alle traurig, wenn sie sich trennen müssen. Also nicht, weil sie so gerne campen, sondern wegen der Gruppe.
Wo wart ihr denn genau und an welchen Ort würdest du selber gern nochmal zurück wollen, auch deinem Mann vielleicht zeigen?
Ja, also wir sind losgefahren am Bodensee, dann sind wir mit der Fähre rüber. Unser erster Ort, wo wir übernachtet haben, war das Großwaldertal. Da waren wir auf einem wunderschönen Campingplatz. Das ist so Camping, wie ich das liebe. Da war nichts. Da war kein Laden, da war kein Restaurant. Da waren Sanitärgebäude ohne Klopapier, was immer ein gutes Zeichen ist. Weil da sieht man, denen ist nicht wichtig, dass sie da den Luxus anbieten, sondern dass einfach Camping, so wie es immer schon war, ist. Und so ist das da. Man kann sich hinstellen, wo man will, keine festgelegten Parzellen, relativ klein, fantastischer Blick auf die Berge. Also war ich ganz begeistert.
Aber Jürgen von der Lippe wäre wieder weggefahren.
Also wenn Jürgen, na, also da mag ich gar nicht dran denken. Der,
Jürgen das von der Lippe ohne gefunden. Klopapier, Freunde der Nacht, ja.
Naja, wir hatten dann, das ist eben noch so ein Platz, wo man mit der Rolle in der Hand über den Platz gehen muss. Das findet man gar nicht mehr so oft. Also es ist jetzt nicht der Grund, warum ich da hinfahren würde.
Tipp für dich, Andreas, für dein erstes Mal. Ne? Also nimm eine Rolle mit.
Hab ich
du musst
dabei.
Nicht alles kaufen, aber wenigstens eine Rolle.
Ja. Weil es gibt ja, das ist witzig, es gibt ja Camper, die mögen das nicht, dass jeder sieht, dass sie mit der Rolle unterwegs sind. Da haben die extra so kleine Täschchen dafür. Oder mein Mann schiebt sich das immer in seine Hosentasche. Der quetscht die Rolle so zusammen, dass sie in die Hosentasche passt, dass man nicht sieht, ah, der ist gerade zum Klo unterwegs. Das ist, aber es gibt, wie gesagt, kaum noch Plätze, wo man das muss. Und den fand ich toll. Und dann waren wir als nächstes am Heidersee. Das beim Reschensee, das war auch schön, aber der zweite Platz, der mir besonders gut gefallen hat, war Camping Schartneralm. Das ist in der Nähe von der Seisealm. Den fand ich auch ganz toll. Also ich merke mir dann immer solche Orte, die schön sind, wo man einen schönen Blick hat, wo man schön steht. Schön stehen ist ganz wichtig beim Campen. Und ja, es war insgesamt ein tolles Erlebnis. Wir waren auf dem Weingut Kastelfeder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein bekanntes Weingut in Südtirol. Da haben wir eine Führung bekommen, eine Weinverkostung gemacht. Also da konnten da auch stehen, konnten da auch übernachten auf dem Weingut. Und ganz am Ende, in Meran waren wir noch, auch ein total zentral gelegener, sehr schöner Platz. Und am Ende waren wir am Gardasee im Südwesten in der Nähe von Desenzano. Also alles schöne Orte, wo ich sagen würde, kann man auch privat machen.
So eine Situation im Camper zu talken, sich mit Menschen zu unterhalten, ist ja eine völlig andere als auf dem roten Sofa oder in der NDR-Talkshow. Was macht das mit diesen Menschen, mit den Gästen, diese Situation?
Die sind viel offener. Die vergessen ganz schnell, dass da Kameras sind. Also wir haben ja dann Kameras installiert, vorne, rechts und links im Auto. Und hinten sitzt dann nochmal ein Kameramann und ein Tonmann. Und in diesem Falle alles Männer. Aber gut, man weiß, die laufen, aber wenn man dann so unterwegs ist, eine Stunde, zwei Stunden im Auto und über dies und das redet, da vergisst man. Also ich vergesse das und ich merke den anderen auch an, dass sie das dann im Laufe der Zeit vergessen. Und da sind ja, wenn man dann aussteigt, aufbaut, egal was man macht, die ganze Zeit laufen ja die Kameras mit.
Die drehen
und
komplett durch, ne? Bis auf irgendwann Nachtruhe wahrscheinlich wird dann, also anders als bei Big Brother, ist wahrscheinlich irgendwann die Kamera ausgemacht um 12
Uhr. Ja, wir setzen
so
natürlich auch mal ab zwischendurch, ne? Aber ja, wir machen schon immer nur One Take, also nennen wir das. Also es wird nicht nochmal neu angesetzt und gesagt, kannst du das bitte nochmal sagen oder gehst du nochmal von links nach rechts, das machen wir gar nicht. Ja. Also es soll ja authentisch sein und dann lieber ein bisschen zu viel Material haben und hinterher schneiden. Aber das ist wirklich das Schöne, dass du eben merkst, sie sind jetzt nicht mehr in einer Interviewsituation. Ich selber versuche natürlich bei meinen Sendungen auch immer diese Atmosphäre herzustellen, dass die Leute das Gefühl haben, wir sind hier privat im Gespräch und nicht mehr im Fernsehen. Aber es gelingt natürlich nicht immer, weil kannst du einfach nicht, manche können das nicht ausblenden, dass da irgendwie drei Kameras stehen und Scheinwerfer da sind und so. Aber das ist beim Campen wirklich anders. Also das, wenn du am Lagerfeuer sitzt und Ingolf spielt Gitarre und man singt und das ist so, dann hat man einfach so ein Urlaubsgefühl. Und so verhalten die Leute sich auch.
Nach einem Sommer wie diesem, was macht ihr, wenn es regnet oder gewittert wie verrückt? Pausiert dann die Produktion? Endet ihr das Drehbuch? Sagt ihr, okay, das ist jetzt eben einfach Teil der Geschichte, dass wir Schiedwetter haben?
Wir hatten Glück, es hat nur einmal geregnet, einmal gewittert, das war in Südtirol auf diesem Weingut. Da haben wir einfach so eine Pergola gespannt und haben uns da drunter gesetzt und haben ab und zu mal mit dem Besenstiel das Wasser runtergelassen. Das hat wirklich wahnsinnig geregnet, aber das war auch, hatte auch was. Da haben wir gespielt und ja, hatten auch einen schönen Abend. Wenn das jetzt die ganze Zeit geregnet hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so toll gewesen. Aber das hatten wir ehrlich gesagt in den 5 Staffeln, die es jetzt Teaching Camp schon gibt, noch gar nicht.
Bettina, wenn ich ans Campen denke, dann auch an Lagerfeuer und Grill. Wie ist das bei dir, wenn du mit dem Camper unterwegs bist? Was gibt's zu essen? Kochst du selbst oder lässt du kochen und stehst dann auf dem Parkplatz vom Restaurant? Oder wie geht das bei euch?
Also sowohl als auch. Früher, als die Kinder noch kleiner waren, haben wir sehr viel selbst gekocht und wir haben immer gegrillt und dann irgendwie einen Salat dazu oder Kartoffeln und was auch immer. Aber jetzt, wo wir alleine unterwegs sind, gehen wir natürlich auch sehr gerne essen. Wir haben so ein paar Standardgerichte, die wir dann machen, wenn kein gutes oder überhaupt kein Restaurant in der Nähe ist. Das sind dann so, also wir grillen dann, ne? Wir grillen Fleisch, Fisch, Merguez oder sowas. Und dann machen wir dazu ein leckeres Couscous mit Gemüse. Wir machen mal ein Tabouleh oder mal einen Kartoffelsalat oder auch mal Bruschetta. Also alles, was schnell herzustellen ist. Ne? Wir haben zwei Gasflammen im Auto, wenn das Wetter schlecht ist, dass wir da auch was machen können. Und haben natürlich einen Campingkocher und einen Grill dabei. Und das muss dann alles schnell gehen. Also es gibt ja Leute, die haben dann, wer weiß was dabei, also sieht man häufiger, die dann bauen dann eine riesen Outdoor-Küche auf und zaubern da die dollsten Gerichte auf dem Campingplatz. Das sind aber meistens die, die dann auch an einem Ort bleiben. Ne? Die da, das kannst du nicht immer so eine riesen Küche aufbauen, zwei Tage bleiben und dann alles wieder einpacken. Das ist wirklich zu umständlich. Aber da sind wir auch schon sehr routiniert, ne, was das Kochen angeht. Man muss natürlich auch alles wieder spülen. Gibt ja keine Spülmaschine, also immer mit schön mit der nicht faltbaren Spülschüssel, die gibt es auch faltbar, dann zum Sanitärgebäude latschen und dann erstmal spülen und abtrocknen und so. Schon aus dem Grund gehen wir jetzt gerne essen.
Aber nicht mit der Rolle, sondern mit dem Handtuch, bitteschön.
Mit dem Handtuch über der Schulter.
Ja, genau. Handtuch über der Schulter, dann weiß man auch, okay, jetzt geht's zum Spülen. Zum Saubermachen. Und bei der Sendung, habt ihr dann einen Caterer dabei oder kocht ihr dann auch mit den Promis gemeinsam?
Sowohl als auch. Also wir haben einen Caterer dabei, weil muss man ja sagen, wir sind ja nicht nur wir sechs, also ich und die fünf prominenten Gäste, wir sind ein Team von 30 Leuten. Und das muss natürlich versorgt werden. 30 Leute sind wir. Und da kannst du ja nicht in ein Restaurant reinstürmen und sagen, mal eben kurz essen für 30. Also da muss schon, die müssen ja was zu essen haben. Ne?
Warum braucht es denn 30 Leute, um sechs Leute in den Urlaub zu begleiten? Das ist öffentlicher Rundfunk.
Nee. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben fünf Kamerateams, die brauchst du. Das sind ja schon zehn. Zehn, ne? Ja. Dann haben wir Leute nochmal für die Beleuchtung dabei, dann haben wir Leute, die aufbauen und abbauen, also Requisite, dann haben wir Aufnahmeleitung, ja. Natürlich Redaktion, also das ist, ruckzuck hast du 30 Leute, das ist nicht zu viel, das kann ich nur sagen. Also du brauchst wirklich bei drei Wohnmobilen und so vielen verschiedenen Aktionen, die du da hast, da brauchst du das. Ich kann nicht selber alles machen.
Und dann fahren die anderen mit einem vierten, fünften Camper hinterher oder haben die dann irgendwie...
Maskenmobil haben wir zum Beispiel, mehrere Technik-Trucks oder...
Ü-Wagen und sowas.
Nee, Ü-Wagen nicht, ist ja nicht leicht.
Ja, aber okay.
Also wo das die ganze Technik drin transportiert wird und. Also das ist halt ein größeres Unterfangen.
Okay. Klingt schon nach viel, aber lange nicht alles, was du machst, sondern wir haben es ja vorhin schon gehört, das rote Sofa, letztens die große NDR-Talkshow und für den NDR moderierst du ja auch das Kochstudio mit Sora Klipp, die ja bekannt geworden ist, weil sie hier am Tisch für drei auch ihren Auftritt hatte. Nein, stimmt nicht so ganz, aber ich erzähle die Geschichte immer gerne. Wird man da ausgesucht, weil man so gut moderieren kann oder muss man auch Ahnung haben vom Kochen? Wie ist das bei euch, wenn ihr das Kochstudio macht?
Okay, das habe ich mit Rainer Sass sehr lange gemacht. Ne? Ja. Also Rainer und ich haben drei.
Ja, Rainer ist ja wirklich Megakoch auch gewesen, aber auch Autodidakt, ne?
Ja, der ist ja Versicherungskaufmann eigentlich. Genau. Der hat sich das selber beigebracht. Ja. Rainer und ich haben 83 Kochsendungen zusammen gemacht. Das fing irgendwann mal an, dass irgendjemand sagte, wir wollen so ein Kochstudio machen, aber Rainer ist ja mit Kochen beschäftigt, also muss ja noch irgendwie ein Moderatorin oder ein Moderator an die Seite.
Einer zum Schnippeln, einer zum Sabbeln.
Ja, genau. Also Rainer schnippelt und sabbelt, glaube ich, also weiß man gar nicht, was er mehr macht. Aber jedenfalls.
Ich traue dir auch beides zu, um ehrlich zu sein. Also.
Nee, und dann habe ich das auch ein bisschen gelernt. Ich koche sowieso gern. Und ich habe von Rainer ganz viel gelernt. Also das hat richtig Spaß gemacht. So immer wieder, wir haben viel gelacht und haben auch gut uns verstanden. Aber ich habe natürlich auch viel übers Kochen und über Zutaten und über Utensilien und so von ihm gelernt. Und das mit Zora hat sich dann natürlich automatisch ergeben, weil sie seine Nachfolgerin ist. Und dann mit Zora ist ganz anders, aber auch wahnsinnig nett.
Aber wie läuft die Zusammenarbeit mit Zora? Zwei Alpha-Menschen, wie ihr es eigentlich beide seid, zwei starke Frauen, also ihr könnt beide gut reden wie ein Wasserfall und doch ist es eine ganze Generation auch schon dazwischen. Das kann auch knifflig sein, oder?
Das finde ich ja gerade das Reizvolle. Also das macht mir so einen Spaß, dass Zora eben so alt ist wie meine Kinder, ein paar Jährchen älter, könnte jedenfalls meine Tochter sein. Und die bringt ja ganz andere Impulse rein, von der kann ich ja ganz viel lernen. Also, weil sie einfach die geht anders ans Kochen ran, an die Küche, ist viel unkomplizierter, hat andere Zutaten, natürlich auch viel vegetarisch, vegan. Und die hat so was ganz Frisches und Freches. Ich liebe das. Ich finde es auch eigentlich immer schön, auf Augenhöhe zu sein. Ich mag das, wenn ich mit Leuten zusammen vor der Kamera bin, gerne, wenn beide starke Persönlichkeiten sind. Also wenn ich das Gefühl hätte, die andere Person ist, hat Angst vor mir oder die butter ich sofort unter, das ist für mich ja kein Partner. Das ist reizlos. Also mit Zora haben wir gleich wirklich, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben gleich Spaß gehabt und es ist auch witzig, sie duzt zum Beispiel ja immer die Zuschauer. Ich sieze die Zuschauer, weil ich das so gelernt habe. Das sind lauter so Kleinigkeiten. Und was sie von Rainer zum Beispiel unterscheidet, was ich sehr lustig finde, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie ja zwei Restaurants hat. Zora ist wahnsinnig sauber. Also Rainer ist jetzt nicht chaotisch, aber Zora räumt sofort immer alles weg. Du, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die alles wieder sauber gewischt hat und in den Müll geschmissen hat und alles wieder ordentlich hergerichtet. Das ist wahrscheinlich sowas, was man in so einer Küche, Restaurant
das lernt man, wenn man eine Kochlehre macht, ist das das Erste und Letzte, was du lernst. Ne? Nach jedem Arbeitsprozess musst du deinen Posten sauber machen, es muss alles immer sauber sein. Also ich habe selber keinen Koch gelernt, aber ich bin zu Hause ähnlich, dass ich immer alles schnell sauber mache. Meine Frau sagt immer, wenn meine Frau kocht, dann sieht es aus wie Bombe hat eingeschlagen.
Ja, bei uns genauso.
Ja, ist bei vielen, bei meiner Mutter genauso. Also da sieht es auch immer aus. Aber das ist typisch Koch, gelernter Koch. Ne?
Ja,
also,
das merkt deswegen glaube ich,
Rainer saß wahrscheinlich auch nicht so.
Dann macht er seine Frau und dann hat er immer noch jemand anders, der ein bisschen hilft. Ja. Also das ist eine andere Herangehensweise.
Der ist Versicherungsmensch, der wird sagen, ich bin gut versichert, das wird schon irgendwie sich wieder lösen, das Problem. Also,
nee, okay. Aber Rainer ist schon toll. Also Rainer, wirklich, wir hatten so richtig gute Zeit und jo, ich bedauere das auch natürlich, dass er aufgehört hat. Aber irgendwann muss man ja mal sagen, widme ich mich mal anderen Dingen und nicht nur dem Job. Aber wie gesagt, mit der Zora ist es ein großer Spaß.
Jetzt ist es ja ein großes Glück, dass es auch so gut passt. Aber wie stellt man sowas sicher? Ich meine, gerade bei euch im Fernsehen, ihr macht viel live und so weiter und so fort. Wird dann erstmal gecastet? Habt ihr dann einmal so eine Probesendung gemeinsam gemacht, ob ihr euch gegenseitig riechen könnt? Oder sagt man auch, komm, die beiden Mädels, die stellen wir jetzt vor die Kamera, das wird schon tun?
Ja, so eher. Also wir haben uns gar nicht vorher kennengelernt.
Vollgas.
Wir hatten uns mal vor Jahren mal, war ich mal bei mir zu Gast. Aber das geht man einfach von aus, dass das funktioniert. Und Zora war ja schon, hatte ja schon Sendungen gemacht. Also die ist ja schon auch ein Fernsehprofi gewesen, als sie jetzt dieses Kochstudio angefangen hat. Nö, also ehrlich gesagt, ich kann mich auf jeden einstellen. Das ist ja auch bekannt. Ich habe so viele Gäste schon gehabt. Also dass ich mit jemandem nicht klarkomme, da muss schon wirklich, da muss schon einiges zusammenkommen. Das ist sehr selten.
Okay. Wie hast du es eigentlich geschafft, neben diesen ganzen Jobs für den NDR, fürs Fernsehen und alles, noch ein Buch zu schreiben? Früher war ich auch mal jung, heißt es. Um was geht's da?
Da geht's um meine Tagebücher. Das ist aber schon mein drittes Buch. Ne? Ich habe ja schon ein
das
Buch.
Das dritte?
Ja, ich habe schon ein Buch über meinen Vater geschrieben, über die Demenz meines Vaters. Das heißt, unter Tränen gelacht. Das ist schon vor 9 Jahren erschienen. Und das ist immer noch sehr aktuell. Also man muss fast sagen, leider, weil die Situation, der Umgang mit dementen Menschen in unserem Land, unserer Gesellschaft sich nicht groß geändert hat. Also das war mein erstes Buch. Dann habe ich ein Buch über Camping geschrieben, Tietjen auf Tour. Und das ist jetzt
quasi die Bewerbung für die Sendung dann, ne?
Genau. Und daraus ist tatsächlich die Sendung entstanden, weil dann irgendjemand meinte, das könnte man doch auch mal fürs Fernsehen machen. Und mein aktuelles, da geht es um meine Jugendtagebücher. Die habe ich irgendwann mal ausgebuddelt. Das waren mit 74 habe ich angefangen, bis 1990, 91 habe ich Tagebuch geschrieben.
Heute und nicht mehr.
Nee, heute schreibe ich nur noch Reisetagebuch. Also immer nur im Urlaub, um einfach so Erlebnisse festzuhalten. Aber diese Tagebücher waren so spannend, fand ich, von den Gedanken her, die ich so als junger Mensch hatte, die ich auch komplett vergessen hatte teilweise. Da habe ich gedacht, da muss man was draus machen. Und da habe ich so eine Art, bin ich mit mir selbst so ins Gespräch gekommen. Ich mit meinem jungen Ich. Und das hat richtig Spaß gemacht. Habe ich viel über mich gelernt.
Selber geschrieben oder Ghostwriter?
Nein, natürlich selbst.
Wie natürlich?
Ich bin Journalistin.
Du bist Promi.
Nein, ich bin Journalistin und ich kann schreiben und das mache ich auch sehr gerne. Also das würde ich nie jemand anders schreiben lassen.
Bei Amazon heißt es zu diesem Buch, es geht um eine nachdenkliche Selbsterkundung. Wie kann man das verstehen?
Ja, das, weil eben diese Dinge, die ich so als die Gedanken, die ich als junger Mensch hatte, mich wirklich teilweise sehr zum Nachdenken gebracht haben und so dazu gebracht haben, über mich selbst mal zu reflektieren, was war der Sinn des Lebens früher für mich, was hatte ich für Sorgen, was für Ängste, was für Hoffnungen und das zu vergleichen mit der Person, die ich heute bin, auch mal zu fragen, bin ich eigentlich der Mensch, der ich damals sein wollte? Sehne ich mich ein bisschen zurück nach der Person, die ich war? Was würde ich meinem jungen Ich gerne so mit auf den Weg geben? Also ich habe über mich wirklich Dinge gelernt, die mir vorher nicht so klar waren.
Und was ist dann so die Kernaussage? Ich meine, was waren die Dinge, die für dich in den 70ern wichtig waren? Ging es um, keine Ahnung, die erste Liebe, ging es um den Umweltschutz, ging es um, ich weiß es nicht, Frieden, Kalter Krieg, solche Sachen. Was waren die Themen und was würdest du deinem jungen Ich mitgeben?
Also die Themen waren genau die, die du gerade aufgezählt hast, nämlich alles. Also Aufrüstung, natürlich auch viel Umweltschutz hat mich beschäftigt und die Liebe. Die Liebe war das Hauptthema, natürlich immer die Suche nach der großen Liebe. Was ich meinem jungen Ich mit auf den Weg geben würde, ist, sich ein bisschen zu entspannen und nicht so viel Angst vor der Zukunft zu haben.
Gelassenheit.
Ja, genau. Gelassenheit und einfach die Dinge auf sich zukommen lassen und darauf vertrauen, dass es sich schon richten wird. Also ich hatte, das ist wahrscheinlich auch absolut typisch für junge Menschen, ich hatte halt viel Sorge, was wird aus mir, werde ich jemals glücklich sein, werde ich einen Mann finden, werde ich den Beruf finden, der zu mir passt, also das waren lauter so Sorgen, die mich teilweise richtig in Krisen gestürzt haben. Und da würde ich sagen, Mensch, also das wird schon alles. Jetzt reg dich mal nicht so auf. Das war so entspann dich.
Aber das Sicherheit, ist, Gelassenheit.
Ja, ja. Aber es gehört ja auch im Wert dazu. Ne? Man wird ja nur der Mensch, der man ist, dann, wenn man dann zwei Drittel des Lebens hinter sich hat, wenn man diese ganzen Irrungen und Wirrungen hinter sich gebracht hat, die haben ja auch einen Sinn. Ne? Das ist ja diese Selbstfindung.
Wolltest du immer schon Journalistin werden? Oder war das gar nicht so klar am Anfang?
Nee, war nicht unbedingt von Anfang an klar. Ich wusste eben nicht so richtig, was ich eigentlich wollte. Ich war Au-pair, ja, in Paris. Und dann habe ich ein bisschen hin und her studiert, so Geisteswissenschaften, Kunstgeschichte, Romanistik, Germanistik.
Für Taxifahrer.
haben mir alle gesagt. Nee, ursprünglich wollte ich mal Dramaturgin oder Regisseurin werden.
Auch schön.
Das war, weil ich habe Theater geliebt. Ich habe auch viel Theaterkritiken geschrieben. Und das war mein ursprünglicher Wunsch. Davon hat man mir abgeraten, hat gesagt, das ist eine brotlose Kunst. Frauen haben sowieso keine Chance in der Branche. Und dann habe ich einfach mal drauf losstudiert und dachte, wird sich schon irgendwas ergeben. Und das hat sich mit dem Journalismus eigentlich dann so im Laufe des Studiums, habe ich mal hier was geschrieben, mal da was geschrieben, Praktika gemacht. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, also Journalismus, das gefällt mir. Es war überhaupt nicht Kamera oder Radio. Das war einfach nur mit Menschen reden, schreiben und einfach meinen Horizont erweitern.
Professionelle Neugier ausleben.
Ja, Grunde, so ein bisschen, ne? Ja. So, das war's. Das war's eigentlich. Ja. Ja, und daraus ist das geworden, was ich heute bin.
Du hast eben schon ganz kurz von dem Buch erzählt, was du über deinen Papa geschrieben hast. Unter Tränen gelacht, mein Vater, die Demenz und ich, so heißt es, glaube ich, richtig.
Ja, so heißt es, genau.
Du hast ja nicht nur dieses Buch geschrieben, du unterstützt auch seit Jahren ein Hospiz hier im Hamburger Süden und hilfst Menschen im Kampf gegen Alzheimer und Demenz. Wie macht man das? Wie kann man diesen Menschen helfen?
Naja, also ich habe die Schirmherrschaft über verschiedene Projekte. Ich bin Schirmherrin vom Hospiz für Hamburg Süden, Schirmherrin eines Ronald McDonald Hauses in Kiel. Da geht es ja um Familien mit schwerkranken Kindern. Dann bin ich Schirmherrin der Alzheimer Gesellschaft Hannover. Ich sitze im Kuratorium der Deutschen Alzheimer Stiftung. Das sind lauter so Dinge, die sich dann ergeben, wenn man sich sozial engagiert. Ich helfe in dem Sinne eigentlich erstmal mit meinem Namen. Das ist ja immer wichtig. Alle sozialen Projekte brauchen Öffentlichkeit.
Um Türen aufzumachen.
Genau, weil sie auch Spenden brauchen natürlich und Unterstützung und das Wissen, das auch da sein muss. Also das ist zum Beispiel wichtig, dass man darüber spricht, dass man darüber redet, was ist ein Hospiz, was bedeutet das? Dass man über den Tod spricht, darüber, dass es nötig ist, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen, dass das Leben irgendwann mal zu Ende geht. Solche Dinge sind das. Und dass ich da jetzt, ich bin ab und zu natürlich da in diesem Hospiz und rede auch mit Gästen, die da, also die da die letzte Zeit ihres Lebens verbringen, aber natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen und mit Ehrenamtlichen, also ich bin da präsent, weil ich finde, das gehört zu der Schirmherrschaft dazu, genauso wie bei dem Ronald McDonald Haus. Das ist für mich eine Bereicherung, weil ich einfach immer wieder neue Dinge übers Leben lerne, wie Menschen mit solchen Situationen umgehen, ob es der Tod ist oder ob es die schwere Krankheit eines ganz kleinen Kindes ist. Das sind Themen, die man nicht aussparen soll im Leben, finde ich.
Die aber in den Medien ganz wenig Sendezeit bekommen, ganz wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil natürlich es sind extrem schwere Themen. Ja. Bei euch im Fernsehen hat man sofort Angst um Sendezeiten. In meiner Zeitschriftenwelt, wo ich herkomme, geht es sofort um Auflagezahlen. Und da blendet man das aus. Wie ist denn die Situation? Gibt es genügend Hospizplätze? Gibt es genügend Unterstützung dafür? Gibt es da genügend auch, ich sag mal, finanzielle Ressourcen? Oder sagst du ganz ehrlich, man müsste viel mehr darüber wissen, um auch letztens die Situation verbessern zu können?
Es gibt natürlich nicht genug Hospizplätze. Es gibt auch nicht genug Geld dafür. Ganz viele Menschen, die Mehrzahl der Menschen stirbt im Krankenhaus unter Bedingungen, die nicht so schön sind. Das hat ganz viele Gründe, hat auch politische Gründe. Da kann ich letztendlich auch ja nicht viel dran ändern. Ich kann nur dafür sorgen, dass immer wieder darüber gesprochen wird, dass eben eine Hospizbewegung und Palliativbehandlung, die gibt es schon, da gibt es ja schon mehr, dass das eben ganz wichtig ist für uns und für unsere Gesellschaft, dass Menschen in Würde sterben können. Und da ist wirklich noch viel Luft nach oben. Aber ich sehe auch ein, dass es oft nicht geht, wenn jemand ins Krankenhaus kommt und dann eine schwere Krankheit hat, wird natürlich behandelt. Dann kann so jemand nicht einfach entlassen werden. Und dann stirbt die Person eben doch im Krankenhaus. Bei meinem eigenen Vater habe ich es gesehen. Der war im Pflegeheim, durch seine Demenz natürlich. Aber der kam dann auch immer mal wieder ins Krankenhaus, wenn irgendwas war, wenn eine Lungen, wie ist das nochmal?
Lungenentzündung?
Ja, eine Lungenentzündung, aber aus bestimmten Gründen, weil er sich immer verschluckt hat und dann Essensreste in der Lunge hatte. Oder er hatte ein Nierenproblem. Also mein Vater ist dann immer mal wieder ins Krankenhaus gekommen. Und ich hatte immer Angst, meine Schwester und ich, dass er dann da stirbt, was wir nun gar nicht wollten. Und wir haben das dann mit einem Palliativteam letztendlich dann gelöst, das dann ins Pflegeheim kam, wenn was war. Aber das ist wirklich ein Riesenthema, dass manche Leute ins Hospiz gehören, aber selber noch nicht wollen auch. Das ist auch so ein Ding. Ne? Der Mensch selber möchte ja nicht sterben und möchte sich auch nicht eingestehen, die letzte Phase meines Lebens hat jetzt angefangen. Ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich in den Hospiz komme. Das ist oft dann, wenn es soweit ist, doch dann ein schwerer Schritt. Also das ist das eine. Und dann das Thema Alzheimer ist natürlich auch ein Riesending in unserer Gesellschaft, weil dafür auch die Ressourcen nicht da sind, um Familien finanziell zu unterstützen und den Menschen die Betreuung und die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die sie eigentlich verdient haben.
Es gibt hier immer häufige Berichte von kleinen und großen Siegen gegen Krankheiten, gegen Krebs, gegen HIV und so weiter. Aber wie ist es mit Alzheimer und Demenz? Gibt es da Aussichten auf ein Stoppen oder gar Besiegen dieser Krankheit oder ist es nach wie vor etwas, was wir medizinisch gar nicht in den Griff bekommen?
So ist es. Also es gibt eigentlich überhaupt gar keine Aussichten momentan. Es gibt in der Medizin immer wieder Versuche, Medikamente zu erforschen, mit denen man das aufhalten oder vielleicht sogar heilen kann. Aber da ist wirklich schon sehr lange stagniert das. Also das ist ein Riesenproblem, was, könnte ich mir vorstellen, auch mit Forschungsgeldern zu tun hat und Lobbyismus, weil natürlich die Menschen alt sind, sehr alt teilweise, die Alzheimer und Demenz betrifft. Und dass dafür einfach dann nicht so viel Geld zur Verfügung steht. Aber es ist, glaube ich, auch rein wissenschaftlich ein schwieriges Gebiet. Also was da viel wichtiger ist, ist einfach das Zwischenmenschliche. Dass diese Menschen in der Mitte der Gesellschaft sind und dass ein Bewusstsein dafür da ist, was ist das eigentlich, Demenz? Und wie geht man mit diesen Menschen um? Und wie entlastet man Angehörige? Also das ist ein Riesenthema.
Das Zwischenmenschliche ist ja genau der Titel deines Buches, Unter Tränen gelacht. Mhm. Man würde sagen, okay, unter Tränen Abschied genommen, das wäre so das, was man erwarten würde, so eine ganz dunkle Geschichte in Moll und so weiter und so fort, bleibt im Regal liegen wie nix, aber warum unter Tränen gelacht? Was waren dann auch die schönen Momente und warum ist das Song auch so was Positives dabei?
Ja, weil man so sehr viel Spaß auch haben kann. Also ich hatte mit meinem Vater wirklich, wir haben sehr viel gelacht, was bemerkenswert war, weil mein Vater eigentlich gar nicht so ein lustiger, fröhlicher Mensch war, also in der Zeit, wo er noch nicht dement war. Der war eher so ein bisschen sorgenvoll, sehr religiös, streng mit sich. Und je mehr sein Verstand sich verabschiedet hat, desto lustiger und lockerer wurde der. Was ja auch ein bisschen beängstigend ist, weil man immer denkt, warum war das ja nicht schon vorher so? Es war ja irgendwo, es hat ja irgendwo geschlummert. Aber
ist bei Mirky auch so, du musst ihm nur drei Whisky sauer geben, dann wird er auch lustiger. Also,
genau,
das ist ähnlich. Ja.
Das ist bei vielen Menschen leider so. Und deswegen fand ich das so schön, dass mein Vater sowas Gelöstes hatte und dann hat er Witze erzählt oder irgendwelche alten Geschichten aus seiner Jugend, hat Gedichte aufgesagt, wir haben gesungen. Also wir hatten wirklich auch schöne Momente und die hatte ich nicht nur mit meinem Vater, die hatte ich auch mit den anderen demenziell veränderten Menschen in diesem Wohnbereich, wo er war. Da habe ich Storys erlebt. Also es war einfach teilweise zum Schreien komisch. Und ich habe ja nicht über diese Leute gelacht, sondern mit ihnen gelacht. Und deswegen war mir das wichtig, dass dieser Titel beides beinhaltet. Also die fröhlichen Momente und natürlich auch die traurigen. die kann man ja nun nicht aussparen.
Ich würde gerne nochmal kurz auf das Ronald McDonald House in Kiel zu sprechen kommen, wo wir uns ja dann auch irgendwo her kennengelernt haben. Gabi Wiese als unsere Mitarbeiterin aus Kiel, aus unserer Niederlassung in Kiel, kennt dich, weil wir auch das Ronald McDonald House regelmäßig unterstützen, auch mit Waren etc. Und was ist da genau deine Aufgabe beim Ronald McDonald House? Du bist auch Schirmherrin und wie siehst du auch die Arbeit der McDonald's Kinderhilfe?
Die weiß ich sehr zu schätzen. Ich mache das ja auch schon über 10 Jahre, diese Schirmherrschaft. Da sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, das bekannter zu machen, dass unter dem Namen McDonald's sich nicht nur Burger und Milchshakes verbergen. Das denken nämlich die meisten. Diese Kinderhilfestiftung ist ja eine ganz großartige Sache, die sehr, sehr vielen Menschen hilft. Die Grundidee ist ja, dass Menschen mit schwerkranken Kindern, teilweise noch ungeborenen Kindern, es geht ja hauptsächlich um Herzfehler, in einem Haus, so ein Zuhause auf Zeit finden, wo sie sich entspannen können, wo sie versorgt werden und trotzdem die Uniklinik mit den Experten in unmittelbarer Nähe haben. Also das ist ja so die Idee, die dahinter steht. Und das finde ich großartig. Also es wird ja zum großen Teil durch Spenden finanziert. Ist ja eine Stiftung auch. Ich habe das ja kennengelernt. Ich wusste vorher gar nichts darüber und habe ganz schnell gemerkt, was für tolle Leute dahinter stehen und wie wichtig das für die Familien ist, auch wie wichtig das auch für die Krankenhäuser und die behandelnden Ärzte ist, dass es diese Einrichtung gibt. Und da bin ich eben zum einen auch dafür da, dass ich darüber spreche, dass bei öffentlichen Anlässen ich das unterstütze. Aber auch da bin ich mehrmals im Jahr, so, ob es zum Sommerfest ist oder ob ich mal mit den, daher kenne ich ja Gabi Wiese und die Chefkulinar überhaupt, weil wir regelmäßig da kochen. Ja. Und ich komme dann eben auch mal dazu und dann wird für die Eltern gekocht und dann sitzt man zusammen und kommt ins Gespräch und man merkt ja immer wieder, das Essen, das ist übrigens auch im Hospiz so, über Essen passiert ja ganz viel, über diesen sinnlichen Genuss und dieses versorgt werden mit gutem Essen, das ist in jeder Lebenssituation wichtig, auch wenn man weiß, man hat nicht mehr lange zu leben, gerade dann kommt das so, oh, ich hätte so gerne mal eine Jakobsmuschel oder ne, so solche Gelüste und eben auch, wenn man in großer Sorge ist um seine Kinder, um sein ungeborenes Kind oder um das gerade geborene Kind, die leben ja auch in so einer Parallelwelt, die Leute dann, das sind ja oft sehr junge Familien, die dann in diesem Haus sind und zu erleben, wie die dann da sitzen und sich freuen, dass sie was Leckeres zu essen kriegen und einfach mal loslassen können und ein bisschen erzählen, was sie so beschäftigt, das ist wirklich schön zu sehen.
Geleitet wird das Haus von Tanja Schümann, glaube ich.
Ja, Tanja Schümann.
Wie oft stehst du mit ihr im Austausch und gibt es da irgendwie neue konkrete Ziele, die er da verfolgt oder was bringt die Zukunft?
Also die konkrete Planung bin ich jetzt nicht so eingeweiht, aber wir stehen natürlich im regelmäßigen Kontakt. Ich frage immer, wie läuft es? Oder sie meldet sich bei mir und hält mich so auf dem neuesten Stand. Da wird immer mal was renoviert, da wird dann immer wieder Geld gebraucht, werden Spenden gebraucht für irgendwas, was neu angeschafft werden muss. Also das kriege ich immer mit, das zeigt sie mir dann auch. Und Tanja ist einfach eine tolle, engagierte Frau und ich hoffe, dass sie das noch sehr lange machen wird. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da Leute findet, die das gerne machen. Das ist ja auch schwer, ne? Also man hat schon viel auch mit traurigen Momenten, mit Tod und Sterben und großer Sorge zu tun. Das muss man auch wegstecken können und trotzdem natürlich das ganze Organisatorische und Fundraising und was alles dazugehört im Griff behalten, ne?
Wie groß ist eigentlich diese Ronald McDonald Initiative? Es gibt es ja nicht nur in Kiel, sondern ich glaube in ganz Deutschland oder sogar auf der ganzen Welt.
Weltweit, das gibt es weltweit, ja. Das ist auch die Kinderhilfe Stiftung ist nicht in Deutschland entstanden, sondern in den USA. Das ist wahnsinnig verbreitet. Also es gibt ganz viele Länder, in denen es das gibt und die expandieren auch immer weiter. Das ist so diese Idee, funktioniert natürlich international.
Das heißt, ich kann künftig ein gutes Gewissen haben, wenn ich doch mal ein Big Mac mir reinpfeife, dass davon irgendein kleiner Anteil den Kindern zugutekommt.
Man kann es auch so machen, dass man den Big Mac weglässt und direkt an die Kinderhilfestiftung spendet.
Danke für den Blick auf meinen Bauch. Ja, das ist. Ich habe es verstanden.
Das ist ja gar nichts.
Und dennoch, es braucht dieses Kinderhaus, weil ihr etwas leistet, was der Gesellschaft ansonsten fehlen würde.
Ja, also soziales Engagement gibt's immer zu wenig. Also das kann man wirklich generell sagen für alle Bereiche. Und das ist eben auch so die kleine herzkranke Kinder, Menschen, die sterben, Menschen, die Demenz haben. Das sind alles Randgruppen, die nicht so eine große Lobby haben. Und für die kann man sich gar nicht genug engagieren und eben verbreiten, dass es die gibt.
Wie kann man denn konkret unterstützen? Webseite gehen,
genau.
Spenden.
Kinderhilfe, McDonalds Kinderhilfe Stiftung, ja. Und dann findet man ganz schnell den Weg zu der Möglichkeit, geldlos zu werden.
Cash, gut, okay.
Wir machen zum Beispiel, was ich auch ganz toll finde, da gibt es eine Kooperation mit dem Sophienhof in Kiel, das ist ja dieses Einkaufszentrum. Da wird jetzt wurde schon zweimal ein Spitzenkoch-Event veranstaltet, wo dann Leute, also tolle Köche, kochen und parallel auch dann irgendwelche Influencer da sind und so Aktionen wird getanzt, Breakdance gemacht, also immer irgendwelche Aktionen veranstaltet, 3 Tage lang. Und das ist alles, der gesamte Erlös dieser Veranstaltung ist fürs Ronald McDonald House Kiel. Das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation. Da hat das Einkaufszentrum was von und das Ronald McDonald House und die Kinderhilfe allgemein. Und da weiß ich, dass das auch so als Vorbild ein bisschen genommen wird für die Kinderhilfe international. Man ist ja immer auf der Suche nach neuen Projekten, nach neuen Möglichkeiten, Spenden zu generieren und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da ist das so ein bisschen so ein Leuchtturmprojekt.
Cool. Freunde, so langsam erreichen wir, glaube ich, das Ende unserer Sendezeit. Aber bevor wir uns verabschieden, kommt natürlich noch unsere ganz schon traditionelle Schlussfrage. Wenn du für 24 Stunden irgendjemand anders auf der Welt wärst, ganz egal wer, wärst du mit all dessen Kompetenzen, Möglichkeiten, Befugnissen ausgestattet? Wer wärst du und was würdest du tun?
Boah, das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig.
Klar, deswegen ist es auch die Schlussfrage, weil danach geben alle auf.
Ja, ich würde irgendwas Politisches, ich würde schon eine hohe politische Position gerne mal bekleiden, um dafür zu sorgen, dass es einfach weniger Krieg und Elend auf der Welt gibt. Aber leider gibt es ja nicht eine Person, bei der diese Fäden alle zusammenlaufen und die das entscheiden kann. Also.
Und wer wäre schon? Eher der Kanzler, Amerikas Präsident?
Ich glaube, US-Präsident wäre ist schon was. Oder vielleicht sollte man einfach so ein Regime, was man eher auf der bösen Seite ansiedelt, sollte ich mal Präsidentin von Russland sein oder Staatschefin von China, sowas, das wäre es.
Staatschefin von China hatten wir noch nicht. Also quasi Putin-Ersetzer hatten wir schon einige.
Ja, aber China. Ist China. Auch eine ganz wichtige Weltmacht, wo ich auch ein paar Dinge anders entscheiden würde.
Was würdest du anders entscheiden?
Als wie heißt der?
Frag Andreas, der weiß das besser.
Xi Jinping.
Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Also der jedenfalls. Da würde ich vielleicht mal ein bisschen was zurechtrücken.
Was würdest du ändern?
Ja, ich würde, wie gesagt, Weltfrieden wäre mein Ziel. Die Klimakatastrophe aufhalten und was tun, um sich dem Weltfrieden zu nähern. Das heißt natürlich kooperieren, miteinander reden, keine Kriege führen, weniger Machtinteressen durchsetzen wollen, dafür sorgen, dass unsere Welt noch ein bisschen länger existiert und nicht mutwillig kaputt gemacht wird.
So langsam sind wir jetzt am Ende. Bettina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du uns hier gegeben hast im NDR-Gebäude. Wir haben mit dir über das private Campen gesprochen, wir haben ein bisschen über deine Karriere gesprochen, wir haben aber auch über die Sendung Tietjen campt gesprochen, ein bisschen was über Jürgen von der Lippe erfahren.
Ja, alle dunklen Momente dieses Mal, oder?
Den müsst ihr auch mal einladen, Jürgen kocht wahnsinnig gern, der ist ein richtiger Genießer.
Du gibst uns nachher einfach kurz die Nummer, das machen wir. Also Jürgen von der Lippe, keine Sorge, wir haben auch richtige Klos.
Sehr gut, genau, das machen wir. Wir haben ein bisschen mit dir über das Kochen gesprochen, mit Rainer Sass, 83 Folgen, sensationell. Wahrscheinlich bist du da einer der Vorreiter noch vor Kerners Köchin so ungefähr gewesen. Mit Zora jetzt aktuell. Wir haben über dein soziales Engagement jetzt gerade nochmal gesprochen. Tolle Themen. Vielen Dank, Bettina, dass wir hier sein durften. Ulf, an dich vielen Dank. An alle Hörer, die zugehört haben, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat richtig Spaß gemacht mit euch.